Ihr könnt es schon lesen, worum es heute geht. Und zwar, was bewirkt die Auferstehung? Ich hatte noch etwas vergessen, was ich zu Hause holen musste. Und dann habe ich viele Leute schön angezogen gesehen, die in ihren Kirchen hingegangen sind und dort jetzt auch sicherlich eine Osterpredigt hören. Also ich denke, heute wird überall in allen christlichen Kirchen über die Auferstehung gesprochen. Und danach gehen sie wieder nach Hause und dann werden sie sicherlich oder viele was Leckeres essen und ich hoffe, ihr vielleicht auch. Ja, aber das ist ja nicht jetzt der Grund, warum wir Auferstehung feiern. Also Gott hat ja nicht gedacht, den Menschen fehlt noch ein Feiertag und da schauen wir, dass wir noch einen schönen Feiertag ihnen schenken und dann ist es eben dieser Auferstehungssonntag. Deswegen ja nicht, sondern er möchte und Gott hat etwas in die Zeit hineingelegt, eine Tatsache, die wir nachdenken und der wir glauben sollen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, wenn du über Jesus, über den christlichen Glauben nachdenkst. Hast du schon mal Zweifel gehabt? Sind da dir vielleicht auch schon mal Zweifel gekommen? Wie ist denn das? Wie ist denn das überhaupt mit dem Glauben? Manche, die Zweifel haben, die versuchen sie wieder wegzuschieben, ignorieren die. Oder die sagen, naja, bei mir in der Gemeinde, die anderen glauben ja alle, ich bin vielleicht der Einzige, der hier ist, der da im Zweifel ist. Ich komme einfach da so mit. Das wird schon irgendwie richtig sein. Und dann kommen dir vielleicht noch so weitere Gedanken. Ja, und wie ist es mit Muslimen? Die glauben doch auch. Aber gerade die Auferstehung, das glauben die ja nicht. Sind die denn jetzt alle falsch? Wie ist denn das eigentlich? Ich möchte mit dir heute die Bibel etwas so durchforschen und auch nachsehen, wie war denn das bei den ersten Christen? Und welche Auswirkungen hat dann die Auferstehung auf diese Leute gehabt? Die Bibel, besonders ja das Neue Testament, ist ja das Buch der Christen und man müsste eigentlich davon ausgehen, wenn eine Religionsgemeinschaft ein Buch hat, dann sind ja die Leute, die da drin auch als gläubig bezeichnet werden, das müssten ja irgendwie auch so in gewisser Weise die Helden sein, ja, denen wir so nacheifern sollen. Die Christen, die da hier dann beschrieben sind, oder die Jünger von Jesus, das müssten ja eigentlich so Helden sein, ja, die ja im Glauben feststanden und ja, so war das eben bei damals und heute sollten wir dem nachfolgen. Aber wir werden sehen, dass dies gar nicht so ist und dass die Christen oder die Jünger von Jesus in der Bibel gar nicht so gut abschneiden. Und gerade deswegen ist für mich die Heilige Schrift, das Neue Testament, auch so vertrauenswürdig, nicht weil es beschreibt, so und so sollte es sein, sondern es beschreibt, so war es. Ja? So war es bei den Leuten, ja, die von der Auferstehung gehört haben. Und ich möchte zuerst mal mit euch ja dahin gehen, wo der Herr Jesus von seiner Auferstehung gesprochen hat. Die Ankündigung. Jesus hat nämlich seine Auferstehung seinen Jüngern schon vorher angekündigt. Das können wir nachlesen im Matthäusevangelium Kapitel 16. Da steht Folgendes. Und von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er, es geht hier um den Herrn Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Liebe Geschwister, es ist schon eine Sache, ja, wenn man seinen eigenen Tod ankündigt. Und das kann man menschlich gesehen vielleicht auch noch irgendwie provozieren. Also man weiß, die Politiker, die religiösen Führer, die richtig Macht haben, die sind gegen mich. Und dann kann man ja immer noch weiter an der Lunte hier so sein Feuer hinhalten und sagen, ja, also immer wieder die Leute reizen, bis die ganze Sache explodiert. Ja? Bis sie sagen, so, jetzt haben wir dich und jetzt töten wir dich. Ja? Das kann man sicherlich provozieren. Aber, und das ist auf der ganzen Welt einmalig. Das gibt es nirgendwo, in keiner Religion, nirgends, ja, dass da einer ist, der sagt, ihr müsst dann nur bis drei zählen und am dritten Tag werde ich, der es euch jetzt sage, auferstehen. Ich werde auferstehen. Petrus, der Vorzeigejünger, so scheint es, hat das mit der Auferstehung gar nicht so realisiert oder nicht geglaubt hier. Er will jetzt Jesus zurückhalten. Und darauf betitelt nun der Herr Jesus ihn mit dem Bösen. Er, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt hier der erste Papst ist, ja, aber so, jetzt hier, was dieser Mann gesagt bekommt. Er bekommt gesagt, Satan, ja, weiche. Ja, und das war sicherlich nicht schmeichelhaft, oder? Petrus hätte nicht gesagt, also hier, das ist ein guter Titel, mit dem könnt ihr mich jetzt ansprechen, ja, sondern das war ja deprimierend, zurückweisend. Aber der Herr Jesus beließ es nicht bei dem einen Mal. Denn in Matthäus 17 und in Matthäus 20 wiederholte er genau diese Aussage. Da heißt es in Kapitel 17 hier, auch dass die Jünger sehr betrübt waren, als sie das gehört haben. Also nichts von Hoffnung oder Freude über das, der Herr Jesus den Tod besiegt, sondern die blieben immer stehen, Jesus wird sterben. Da blieben die immer stehen. Verstehst du das? Versteht ihr das? Dass die da immer stehen blieben? War aber so. Irgendwie mussten sie vielleicht auch damit zurechtkommen. Da gibt es ja auch so im modernen theologischen Kontext kann man auch sagen, ja, vielleicht hat Jesus das irgendwie symbolisch gemeint. Ja? Er wird sterben, ja gut, also der reizt ja die Pharisäer ständig, aber vielleicht hat er das irgendwie symbolisch gemeint, vielleicht sinnbildlich, vielleicht poetisch. Ja? Wir wissen, wie er es gemeint hat. So wie er auch den Tod wörtlich genommen hat, so auch seine Auferstehung. Und das, Geschwister, ist übrigens auch wichtig bei der Bibelauslegung. Ja? Das ist eine ganz wichtige Regel. Wenn ich in diesem Abschnitt erkenne, dass das wörtlich ist, dann sollte ich wirklich den ganzen Bibelabschnitt wörtlich nehmen. Dass ich nicht einfach sage, gut, das ist jetzt hier wörtlich und jetzt komme ich dann einfach dann auf das Symbolische. Ja, und dann vielleicht wieder aufs Wörtliche, gerade so, wie ich mir das denke. So nicht. Ja? Sondern nimm einfach den Bibeltext ernst, nimm Gott selbst ernst, Gottes Wort ernst und dann kommst du schon auf den richtigen Gedanken. Auf jeden Fall glaubten die Jünger nicht an seine baldige Auferstehung. Die Feinde auch haben von dieser Aussage aber auch was mitbekommen. Nicht, weil die Jünger es immer so verkündigt haben, übrigens, unser Herr wird wieder auferstehen. Ihr seht, das war bei den Jüngern nicht im Herzen drin. Aber die haben das irgendwie mitbekommen und dieses Gespräch, das wir jetzt hier sehen, fand nach der Kreuzigung statt, als der Herr Jesus schon tot ins Grab gelegt wurde. Da heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel 27, folgendes. Am ersten Tag nun, der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus. Pilatus war der weltliche Herrscher. Und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer, sie meinen hier den Herr Jesus, ja, sprach, als er noch lebte. Also wir haben uns daran erinnert, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten sogar noch den Stein, ja, die versiegelten, und bewachten das Grab mit der Wache. Es sieht also so aus, dass die Feinde mehr Glauben haben als die Jünger. Vielleicht nicht unbedingt glauben jetzt, dass Jesus aufersteht, aber dass in 3 Tagen irgendwas passiert, dass das Grab leer wird oder irgendwas, die Jünger hecken da was aus. Das dachten sie auf jeden Fall. Und sie meinten, naja, dann würde das Märchen von der Auferstehung am 3. Tag ja so verbreitet werden durch die Jünger und deshalb versiegelt und bewacht. Sie wollten auf jeden Fall, also die Fürsten ja, der Religion damals, Pharisäer und Schriftgelehrten, die Chefs damals und die Chefs ja, der Politik, ja, der Pilatus, beide wollten hier deutlich machen, Jesus ist hier tot drin, jetzt wird zugemacht und er bleibt da tot drin. So was. Ja? Da kommt keiner rein. Keine Maus. Wird alles zugemacht. Wird versiegelt. Ja? Die Ankündigung des Herrn, dass er am 3. Tag auferstehen wird, war also bekannt im Volk, wurde aber sicher, wie schon gesagt, von den Jüngern nicht weiter gesagt. Denn sie waren ungläubig. Ja? Die Jünger von Jesus waren ungläubig. Nun das Ergebnis. Als der Herr Jesus am Kreuz gestorben war und ins Grab gelegt wurde, die Wache erlebte dann ein Erdbeben und eine Engelerscheinung. Und sie hatten dann große Angst bekommen und haben auch mitgekriegt, das Grab ist leer. Ja, das haben die alles dann erfahren. Und mit dieser Info gehen sie jetzt zu den hohen Priestern. Und dann heißt es hier in Matthäus 28, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Das war jetzt ein Problem. Und sie versammelten sich mit den Ältesten, hielten Rat und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Das habe ich auch hier unterstrichen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede wurde bei den Juden bekannt bis auf den heutigen Tag. Na, ob es jetzt heute auch noch dort gesagt wird, kann sein, ja. Aber es gibt auch in atheistischen Kreisen die Auffassung, die Jünger haben ihn gestohlen. Gut. Nun, ich sehe in diesem Bericht eine gewisse Verzweiflung, denn wie kann man sagen, dass die Jünger den Herrn Jesus gestohlen hätte, während man doch selbst geschlafen hat? Ja? Während wir schliefen, stahlen sie Jesus. Ja, wie kann das sein, ja, dass die Jünger das gemacht haben? Vielleicht wäre es was ganz anderes gewesen, aber wenn ich schlafe, dann träume ich da und dort was. Aber ich weiß nicht, was bei mir im Zimmer passiert, oder? Ist ja bei euch wahrscheinlich auch so ähnlich. Nun, aber das haben sie gesagt, die Jünger haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Naja. Auf jeden Fall konnten sie keine Leiche zeigen. Das Grab ist und bleibt leer. Ja? Und das ist der Graben, ja? Den die damalige Politik und religiöse Führung nicht zuschaufeln konnte. Wie gerne hätten sie es gemacht. Wie gerne hätten die Gegner der Christen hier deutlich machen sollen, hier liegt Jesus tot. Aber nein, sie konnten zwar das Grab zeigen, aber es bleibt leer. Und die Botschaft, die später die Jünger verkündigt haben, denen konnte die Führung nichts entgegensetzen, wie nur Gewalt. Keine Argumente, nur mit Verfolgung, ja, haben sie versucht, diese Botschaft niederzudrücken. Wie sehr hätten sie sich gewünscht, einen Toten als Jesus zu präsentieren, aber das ging nicht. Die Leute haben Jesus gekannt und das Grab blieb leer. Wie war es jetzt bei den Jüngern, bei denen, die sich nach dem Tod um Jesus gekümmert haben? Was war bei ihnen gewesen? Da gibt es einmal den Josef, der den Herrn Jesus vom Kreuz herabgenommen hat. In einem anderen Evangelium wird auch noch Nikodemus genannt. Josef, wie wir hier in Vers 46 sehen, kauft die Leinwand bzw. ein Leinentuch, welches deutlich macht, Jesus ist tot. Müssen wir einwickeln, ja, und da bleibt er dann im Grab. Die Frauen kaufen wohlriechende Gewürze, Vers 1, um den Herrn Jesus einzusalben, damit man ihn als Leiche auch noch später besuchen kann. Denn wenn eben jemand eine längere Zeit schon liegt, dann riecht das grässlich. Ja, muss man einschmieren, einbalsamieren. Niemand dachte an eine Auferstehung. Das können wir bei Markus in seinem 15 und 16 Kapitel auch nachlesen. Denn weiter heißt es da im Bibeltext: Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen vor dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten jedermann etwas, denn sie fürchteten sich nicht. Sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Ja. Die Frauen hatten einen klaren Auftrag vom Engel. Sie sollten es den Jüngern sagen, dass Jesus auferstanden sei. Und sie hatten so eine Angst. Sie sagten: Na, das können wir nicht tun, das geht nicht. Sie hatten Angst, sicherlich verspottet zu werden. Wisst ihr, mit Trauer um einen kürzlich Verstorbenen, da macht man keine Scherze. Das macht man nicht. Was heißt das? Niemand hält es nur annähernd für möglich, dass Jesus auferstanden ist. Auch wenn mehrere Frauen den Engel gesehen haben, und sie alle es gehört haben, geht, er ist auferstanden, dann ist das einfach zu ungeheuerlich, und sie hatten den Mund verschlossen. Schauen wir weiter in den Bibeltext. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es? Genau, ihr könnt es lesen. Nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündigten es den Übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben, ja, und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und Geschwister, was sagt ihr zu diesen Berichten? Die Jünger waren so richtig krass ungläubig. So richtig krass ungläubig. Maria sowie die beiden Jünger konnten von der Auferstehung berichten und sagen: Ey, wir haben es gesehen. Nein, glaubt nicht. erst als der Herr selbst ihnen erschienen ist. Und dieser Schein war nicht nur kurz, also da war man kurz im Raum, ist wieder weggegangen. Nein, da hätten sie sich auch sagen können, das war eine Halluzination, ja, irgendwie komisch. Sondern er sagt, seht meine Hände, meine Füße, ich bin selber, fasst mich an. Ja, da kommt er nicht einfach durch die Luft, ja, sondern da merkt ihr Knochen, ihr merkt Knochen, ja, ihr seht, ich bin's. Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal von denen die meisten, also sicherlich mal 251, ja, sind da noch da, meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Hartnäckig wollten die Jünger die Auferstehung nicht glauben. Weder als der Herr Jesus sie angekündigt hatte, noch als andere davon berichtet haben. Und was heißt das? Das heißt auf jeden Fall, dass die Jünger niemals leichtgläubig waren. Zu viel stand auf dem Spiel. Ihr Herr wurde ermordet. Und wenn man jetzt als Jünger irgendwie einem Märchen aufsitzt, dann wäre der Schmerz nur noch umso größer, wenn das dann auch noch rauskommt. Es sieht so aus, als ob die Jünger innerlich einfach abgeschlossen hatten. Lass mich in Ruhe mit dieser ganzen Sache, mit dem Messias Gottes und so weiter. Wir haben mitbekommen, wie Jesus getötet wurde und wie grausam das war, wie man ihn ausgepeitscht hatte, wie man ihn durch die Straßen da durchgeschleift hat, wo er das Kreuz noch tragen musste, wie er zusammengebrochen ist. Wir haben das alles mitgekriegt. Wir haben mitgekriegt, wie er am Kreuz hängt. Und wenn wir es auch nicht gesehen haben, viele haben es ja gar nicht gesehen, aber wir haben es mitgehört und so, wir haben gesehen, wie die und mitgekriegt, wie sie skandiert hatten, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir haben das mitgekriegt und das wollen wir nicht mehr. Was wollen wir jetzt so machen? Am besten, die Sache mit Jesus ist jetzt einfach mal abgeschlossen. Immer wieder tief durchatmen und wieder Fische fangen oder irgendwas. Ja, die Stadt ist doch aufgeheizt. Wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann komme ich ja vielleicht auch in die gleiche Situation. Wir müssen die ganze Sache erstmal verdauen. Und genau in dieser Phase war auch Thomas. Und dabei schauen wir jetzt auf die Wirkung der Auferstehung. In diese hoffnungslosen Jünger hinein kam der Herr Jesus, aber Thomas war nicht dabei. Die Jünger haben das mitgekriegt und sprechen jetzt zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Ach, für den Thomas, ja. Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen die Nägelmale sehe und mein Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in die Seite lege. Da sehen wir auch, wie groß die Wunde war an der Seite. Das ist ja einfach nur ein Fingerchen, da kann eine Hand reinpassen. Ja. So werde ich niemals glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt in die Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Hier, ihr und auch ich, ihr seht nicht. Aber hier sehen wir ein glückseliges Wort von Jesus. Wenn du glaubst, dass Jesus dein Herr und dein Gott ist, dann bist du glückselig. Mit diesem Wissen darfst du leben und sterben. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen den Glauben des Thomas. Für ihn war es nicht nur klar, dass der Herr Jesus jetzt auferstanden ist, sondern für ihn war auch klar, dass dieser sein Herr und sein Gott ist. Wenn Jesus tatsächlich Gott ist, dann kann er alles machen. Dann gibt es keinen Feind, der zu groß wäre, und kein Hindernis, das zu hoch wäre. Mit Gott kann Thomas über Mauern springen. Und was ist nun die weitere Auswirkung der sichtbaren und erlebbaren Auferstehung von Jesus Christus? Er, der Herr, macht es seinen Jüngern deutlich. Und zwar kurz bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Die Jünger haben nochmals ihren Herrn über wesentliche Dinge gefragt und da heißt es, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit, also jetzt, ja, für Israel das Königreich her, die Königsherrschaft wieder her. Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ja? Wenn hier ein Zeuge Jehovas unter uns ist, es war auch nicht 1914. Ja? So, nur mal nebenbei, da hat Jesus auch nicht irgendwas aufgerichtet. Das ist uns verborgen, wann das passiert. Sondern, und jetzt sagt der Herr Jesus: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und ihr werdet, nicht ihr sollt oder möchtet vielleicht, sondern ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und hier bis ans das Ende der Erde. Seht ihr? Dass der Herr Jesus sich da ganz sicher ist, bei diesen vorher so krass ungläubigen Jüngern: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wo fangen sie an? Wo fangen sie an? Schleichen die sich irgendwie weg, irgendwie in Missionsgebiet und da fangen die an? Dort, wo ihr Herr gekreuzigt wurde, direkt dort im Zentrum des Widerstands, dort, wo man ihn grausam umbrachte, die Bewohner von Jerusalem, wie schon gesagt, schrien: Kreuzige ihn. Dort war's, ja? Weg mit ihm, die religiöse Schicht, die alles fest in der Hand hatte. Jesus und seine Leute darf es hier nicht geben. Denen darf mir keine Bühne geben. Die müssen ausgemerzt werden. Sie müssen von der Bildfläche verschwinden. Es wäre so, wie wenn man mitten in Mekka, eine Christengemeinde finden würde, die laut bezeugt, Jesus lebt, er ist Gott und du musst dich ihm anvertrauen. Genauso. Es wäre grundsätzlich unmöglich, im Zentrum des Widerstands, ja, den Glauben an Christus zu verkündigen. Aber genau das wurde möglich. Und das nutzte Gott. Und nur deswegen, ja, weil die Jünger wirklich verstanden haben, Jesus lebt. Und mit ihm dann auch ich. Sie sagten es dann den Menschen in Jerusalem und jedem, der es hören wollte, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und hier stehen wir, dessen sind wir alle Zeugen. Wir wissen Bescheid. Und dann ging bald die Verfolgung los. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 7, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, es ging um Stephanus, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus. Und er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder, mit lauter Stimme, also nicht winselnd oder sonst wie, dass er sagt, ah, bitte schone mich oder irgendwas. Nein, er kniete nieder, betete mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Wir sehen hier den ersten christlichen Märtyrer. Dieser stirbt wie der Herr Jesus selbst. Sein Herr Jesus sagte nämlich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Stephanus betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der Herr Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus betet zu Jesus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wir sehen hier, wie christliche Märtyrer sterben. Und wir können aber auch in den Medien verfolgen, wie islamistische Märtyrer sich verhalten. Christen folgen dem Lamm und haben eine Lammesnatur, sind keine Wölfe. Sie töten nicht ihre Feinde, sondern sie beten für sie. Und bringt das die Feinde dann zum Schweigen, wenn sie so merken, dass die Christen gar keine Gefahr für uns sind? Sagen sie, naja gut, dann lassen wir euch auch leben. Lesen wir weiter. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Vielleicht haben wir es noch im Ohr, was Jesus sagte. Jerusalem, Judäa, Samaria. Ja, ausgenommen die Apostel und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Wir sehen hier, wie Saulus wütet. Eine große Verfolgung setzt ein. Die Gemeinde wurde, so heißt es hier, verwüstet. Viele wurden ins Gefängnis geworfen mit unklarem Ausgang und Menschen flohen. Brachte das die Christen zum Schweigen? Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Nein, das Evangelium von Jesus Christus breitet sich aus. Wer den Herrn hat, und zwar dieser, der den Tod, der auch deinen eigenen Tod besiegt hat, der braucht keine Angst mehr zu haben. Wer mit dem verbunden ist, der das Leben selbst ist, der braucht keine Furcht vor Angreifern zu haben, die nach seinem Leben trachten. Denn unser Tod ist der Eintritt ins neue Leben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Philipper 1, Vers 21. Ja, liebe Geschwister, wie kann ich meinen Zweifel besiegen? Indem ich mich einmal auf die Fakten der Vergangenheit besinne. Und dass ich zu meinem lebendigen Herrn, der heute lebt, bete und eine Beziehung zu ihm aufbaue. Er möge dir und mir in diesem Punkt auch weiter helfen. Amen.